Herzlich willkommen zu unserem Kanix Podcast All About Zukunftssport. Mein Name ist Anik. Wir haben Folge 23 und ich habe mir heute mein erstes Podcast-Date wieder eingeladen. Herzlich willkommen, Elisabeth.
Hallo Anik. Schön, dass ich wieder da sein darf. 23 ist eine sehr schöne Zahl. Gratuliere.
Ja, und du warst meine Nummer 1 sozusagen. Das ist schon ein bisschen her. Letztes Jahr im Mai, Juni oder so, wo wir unsere erste Podcast-Folge aufgenommen haben. Da war mein erster Podcast und deiner, glaube ich, auch, oder?
Auch mein erster Podcast und wir waren Frischlinge.
Aber es war wunderbar.
Es war wunderbar. Ich hoffe, wir kriegen es diesmal wieder so hin.
Ach, auf alle Fälle. Wir haben natürlich wieder, wir zwei, unser Thema Stress.
Ich weiß gar nicht, wovon du sprichst. Ich bin total entspannt.
Du bist total entspannt, genau. Genau. Nein, es geht nicht um deinen Stress und auch nicht um meinen Stress.
Ach so.
Sondern das ist eine andere Folge, ein anderer Podcast sozusagen.
Okay.
Ja, sondern es geht natürlich um den Stress bei Hunden. Es ist ein faszinierendes Thema, was mich ja jetzt auch schon länger begleitet, was einfach auch, finde ich, in unserer heutigen Zeit auch ein Thema ist, was einfach leicht übersehen wird.
Ja, komisch, dass es leicht übersehen wird eigentlich, weil wir ja, wenn wir jetzt zum Beispiel gerade unsere Witzchen hier verfolgen, von unserem Stress sprechen, den nehmen wir ja durchaus sehr ernst, sollten ihn ernst nehmen. Und genauso das gleiche Stresslevel kann ein Hund erreichen und auch sehr, sehr ähnliche Folgen können daraus entstehen. Und deswegen finde ich es schon ein wahnsinnig wichtiges Thema. Natürlich, wenn wir von Sporthunden sprechen, insgesamt aber auch ganz genau so der Freizeithund oder der Couchpotato kann durchaus Stress haben.
Ach, der kann schon Stress haben bei seinem täglichen Gassigang.
Richtig, weil er den zum Beispiel nicht gewohnt ist oder weil da jedes Mal in der Ecke der gleiche Hund steht, der ihn total anmacht und Herrchen nicht kapiert, was da gerade abgeht. Oder weil wir es gerade von unserem Stress hatten, was passiert denn mit dem Hund, wenn Herrchen oder Frauchen wirklich etwas zu viel Stress hat und selber gerade daran knapst? Wie oft merken wir das, dass wir einen entspannten Spaziergang machen wollen und sind aber eigentlich, wir wollen auf die Insel mit unseren Hunden im Wald und entspannen und bis gerade eine Sekunde vorher hatten wir noch ein anstrengendes Meeting, ein schwieriges Telefonat, im Kopf eine Liste an To-Dos, die ich unbedingt noch abarbeiten muss. Und dann kann ich nicht so schnell umstellen. Und was macht der Hund? Er spiegelt mich.
Ah, total. Total.
Ich kann dann an diesem Spaziergang eigentlich gar nicht erwarten, dass der entspannt wird, weil da gehört sehr viel Selbstdisziplin dazu.
Da musst du schon grinsen. Da grinst sie etwas.
Ich spreche aus eigener Erfahrung.
Ja.
Also die Gassis, die ich gehe, mal schnell zwischendrin zwischen zwei Patienten.
Das sind die schlimmsten, oder?
Mit noch im Kopf 30 Sachen und den muss ich unbedingt noch zurückrufen, darf ich nicht vergessen.
Ja.
Meine Hunde nutzen das aus und meine Hunde sind dann leider Gottes wirklich on und es wird dann ein Stressspaziergang, das eher dann ein Pipi-Kaka ist als ein entspanntes Miteinander.
Ja, das kennen wir alle und das ist leider oft so. Und eigentlich da, wo wir es brauchen würden, schaffen wir es dann nicht. Aber gibt es nicht, also da sind wir natürlich immer sehr gefangen und sehr menschlich, aber es würde ja schon gehen, indem ich einfach mir dann wirklich bewusst die Zeit nehme. Also eben indem ich nicht vom Kopf her sage, ich muss noch den zurückrufen, ich muss noch das machen und das machen, sondern indem ich dann wirklich einfach sehr präsent bin bei meinem Hund und diese Zeit eben auch nutze.
Ja, ich glaube, das ist was jeder für sich selber entscheiden muss, was er dazu braucht, dass er umschalten kann auf diese freie Zeit. Und ich habe das gerade eben heute getestet. Ich habe mein Handy nicht wie normalerweise in meine Hosentasche gesteckt, dass es immer verfügbar ist, sondern in die Innentasche mit Reißverschluss verschlossen und die Jacke zugemacht.
Du hast es sozusagen weggesperrt.
Ich habe es weggesperrt. Hat's geholfen? Ich wollte es nicht, nicht mitnehmen, weil ich so schönes Licht war und ich wollte ein paar Fotos machen. Mhm. Es hat total geholfen und ich habe mich wirklich mit meinen Hunden beschäftigt und mit der Freilaufübung und habe versucht, mit denen zusammen Maulwurfhügel zu ergraben. Und es hat richtig, richtig Spaß gemacht. Und ja, ich wäre gerne noch länger gegangen, aber ich hatte ein Date.
Mit mir.
Mhm. Also, ich will damit sagen, ich glaube, man sollte das tun, für sich so ein Ritual zu finden. Ich kann am besten abschalten, wenn auch dem Hund zuliebe, weil wir stecken sie einfach an mit unserer Grundstimmung und dann gibt das eine das andere. Wir werden nervöser, weil der Hund nicht so funktioniert, wie wir das gerne hätten. Der Hund merkt unseren Stress noch mehr und dann fahren wir eigentlich selber die Stresslevel bei beiden hoch.
Jetzt ist es für viele, denke ich, erstmal wieder mal ein Thema, wie äußert sich Stress? Wir haben ja in unserem ersten Podcast auch schon nochmal, also hatten ja auch schon darüber geredet. Was wären jetzt so für dich wirklich so die absolut typischen Anzeichen?
Also leider sind sie recht unterschiedlich, aber das...
Du machst meine Frage kaputt.
Oh, tut mir leid, dafür bin ich bekannt. Also sie sind trotzdem sehr unterschiedlich, liebe Annik. Aber es ist schon so, dass es natürlich ein paar Zeichen gibt. Also ein Zeichen ist für mich eins der heftigsten, wenn ein Hund nicht mehr zur Ruhe kommen kann, wenn ein Hund nicht mehr runterfahren kann, wenn ein Hund nicht mehr sich einrollt und tief schlafen kann, sondern immer so ein bisschen auf Bereitschaft ist, immer so auf, ich muss gucken, ich muss da sein, ich lege mich hin, ich stehe wieder auf. Also diese Unruhe. Dann haben wir sehr häufig Veränderungen im Fressverhalten. Allerdings muss man da sagen, dass es in beide Richtungen gehen kann. Also wir haben
Typsache wie bei uns Menschen, oder? Ja, die einen fressen und die anderen essen nichts mehr.
Genau. Also die, die nichts mehr fressen, die sind leider Gottes sehr magengeschwüranfällig dann, weil wir sehr viel mehr Magensäure dann haben, die eben Magenschleimhautentzündungen oder Magengeschwüre hervorrufen, auch wie bei uns Menschen. Und andere, die durch das Cortisol kann man beides haben. Also es kann einerseits sein, dass das Cortisol aus Muskulatur und Fett seine Kohlenhydrate rauszieht. Das kann dann einen Insulinüberschuss machen oder eine Insulindauerproduktion. Und dann kriegen wir Heißhunger. Dann ist es ein Hund, der wirklich die ganze Zeit auch sucht nach Fressen. Mhm. Auch beim Gassi alles aufnehmen möchte und wirklich fast schon ferngesteuert nur noch auf der Suche nach Futter ist. Also auch das kann sein. Das kommt so ein bisschen auf den Typ an und auch auf die körperliche Reaktion und welche Hormone jetzt gerade am aktivsten sind. Ganz häufig haben wir auch Probleme mit Fell und Haut. Juckreiz, der eigentlich unbegründet ist oder wo wir gar nichts sehen am Hund. Aber auch stumpferes Fell, fettiges Fell oder Schuppenbildung gibt es sehr häufig. Und natürlich das typische Stressgesicht. Also wenn so die Ohren etwas nach hinten geklappt sind, die Augen werden eher schmal, die fangen viel schneller zum Hecheln an, auch weil Blutdruck und Atmung einfach von den Hormonen nach oben gepusht wird. Und dieses Hecheln ist eben kein, oh Gott, ist mir heiß, Hecheln, wo die Zunge dann einfach locker auf der Seite runterhängt, sondern die Zunge wird fast schon löffelchenmäßig aufgestellt. Das ist eine hohe Anspannung in der Muskulatur dadurch. Und das ist auch so ganz typisch für ein relativ akutes Stressgeschehen dann.
Jetzt ist ja Stress, es gibt ja aber trotzdem positiven und negativen Stress. Also manchmal ist das Leben ja einfach auch stressig. Wie kann ich das unterscheiden?
Naja, also ohne Stress hätten wir überhaupt keine Motivation. Ne? Also
genau, alles, auch was natürlich ist.
Vorwärts geht, muss mit leichtem, schönem Stress verbunden sein. Ein schöner Stress ist einer, aus dem ich mich sehr schnell wieder rausfriemeln kann. Also ich muss nach dem stressigen, nach der stressigen, schönen Aktion oder Zeit, komme ich sehr schnell wieder runter. Weil ich habe ja jetzt hier das geleistet, der Stress ist vorbei und ich bin entspannt.
Sei es jetzt zum Beispiel nach dem Zukundesport, wenn man sagt, der Hund kommt sehr schnell wieder runter, ist wieder so ganz normal, auch von der Mimik, von der Atmung, von allem, dann war es einfach okay.
Richtig, also das ist ein Stress, bei dem ich mich sehr schnell beruhigen kann und wo ich auch ablenkbar dann wieder bin, wo ich mich für andere Dinge wieder interessiere und nicht mehr fokussiert bin auf das, was jetzt den in Anführungszeichen Stress eben ausgelöst hat. Dann kann ich vom positiven Stress sprechen. Der negative Stress ist so, dass wir in einer Schleife bleiben, also in einer Anspannung bleiben, das Stressgesicht verschwindet nicht, der Puls und die Atmung gehen nicht wirklich schnell nach unten, die Hunde sind immer noch von der Muskulatur sehr fest, lassen sich schwerer ablenken, wollen nicht kommunizieren, sondern weiter, also immer dieses noch mehr, nochmal, ich bin noch nicht fertig. Und das ist halt, Stress ist auch immer dann schlecht, wenn man die Entspannungsphase danach nicht hat.
Genau, es verschiebt sich dann eigentlich auch in den Alltag rein, ja, oder? Genau. Also die sind dann auch ja weil sie in Situationen eher auch mal gestresst, wo sie es normal vielleicht nicht wären.
Genau. Weil also wir haben dann ein insgesamt erhöhtes Stresslevel einfach bei dem Hund. Und dann kommen dann auch so Sachen, dass er dem Nachbarshund, den er eigentlich ganz nett findet, plötzlich eine überzieht. Und kein Mensch Erwachsen weiß, warum. Gibt. Ja, so ist es dann.
Bei uns in Bayern.
Bei uns in Bayern
sagt hat er einen Watschenbaum geschüttelt.
Der Watschenbaum ist umgefallen, obwohl er den Hund eigentlich die letzten 3 Jahre immer total nett findet und eine Runde mit ihm spielt. Oder auch gegen den Besitzer.
Also eigentlich auch ein guter Hinweis für den Alltag, wenn man auf einmal merkt, dass Situationen den Hund stressen, die davor okay waren. Dass vielleicht man mal guckt, warum ist das jetzt so? Warum ist das Stresslevel jetzt hier auf einmal da?
Genau, dass der Hund auch mit Situationen nicht mehr so gut zurechtkommt, die ihm früher überhaupt nichts ausgemacht haben. Also wenn der Hund im Café hockt und der hockt schon seit Jahren im Café unterm Tisch und er pennt und plötzlich pennt er nicht mehr, sondern muss aufpassen oder ist unruhig oder man merkt, es macht ihm schon wieder Stress, dann ist es halt so ein Zeichen, dass der von diesem Stresslevel einfach gar nicht mehr ganz runterkommt und dementsprechend die Reizschwelle deutlich niedriger ist, dass er zeigt, es ist mir hier gerade alles zu viel. Eigentlich ist es ja ein Ausdruck von Hilfe. Es ist
absolut.
Zu viel Input hier.
Absolut. Das ist auch ein schöner Übergang auf die nächste Frage, weil mir fällt schon immer wieder auf, gerade im Zughundesport, dass viele nicht sehen, wie gestresst ihr Hund eigentlich ist. Und die Kratzgeräusche im Hintergrund ist man, glaube ich, schon von Rosi gewohnt. Und dass das ja aber einfach chronischer Stress einfach ungesund ist, für Hunde wie bei uns auch.
Ja, und zwar richtig ungesund. Und deswegen sollten wir auch sehr gut hinschauen, um den Stresslevel unseres Hundes einzuschätzen. Egal, ob es jetzt um den Sport geht oder ob es auch um meinen Alltag geht. Was muss der Hund im Alltag machen? Wir haben viele Hunde, die ihre Leute ins Büro mit begleiten. Und vielleicht reicht auch das schon, um ein chronisches Stresslevel zu erreichen. Und deswegen sollte man wirklich sehr genau hingucken, weil je länger der Stress anhält, je chronischer der Stress ist, umso mehr körperliche Auswirkungen und natürlich auch Verhaltensauswirkungen hat es auf unseren Hund. Und das ist etwas, was ich gerne ganz stark betonen will. Wir sind verantwortlich für die Gesundheit unseres Hundes. Er selber kann dieses Gesundheitslevel nicht erreichen, weil wir schubsen ihn in die Situationen, in denen er leben muss. Und deswegen haben wir dafür die Verantwortung und deswegen sollten wir wirklich lernen, ganz, ganz genau hinzuschauen.
Da sagst du was, was ich ja, was mir immer so auf dem Herzen liegt. Ich sag immer, ihr dürft euch selber auf die Schulter klopfen, wenn euer Hund so oder so ist. Es ist eure Arbeit auch mit, denn wie du sagst, der Hund muss ja dieses Leben mitleben. Mhm. Bei dem einen ist es halt, der kann viel zu Hause chillen, ist relativ ruhig. Bei dem anderen ist eine hektische Familie. Mhm. Beim nächsten ist es Büroalltag. Also es gibt ja da ganz viel. Und unsere Aufgabe ist es, und das sage ich immer wieder, die Hunde darauf auch vorzubereiten, dass sie das gut meistern können.
Und das ist so eine große Aufgabe, weil und es ist gerade, also ich habe einen Herdenschutzmischling und der möchte gerne am liebsten den ganzen Tag in meinem Garten sitzen und aufpassen, dass da keine Wölfe eindringen. Aber leider ist mein Alltag anders und ich schleppe jetzt einen Herdenschutzmischling jeden Tag von Stall zu Stall. Das war ein langer Prozess. Jetzt rollt sie sich im Auto ein und schläft und ist total zufrieden. Mhm. Und sie hat gelernt, mit vielen Dingen zu handeln. Aber das war für diesen Hund rassebedingt einfach Stress. Total, ja. Und ich glaube, sowas muss man sehen und man kann es ja nicht immer verändern. Also man hat ja sein Leben und du hast halt auch den Hund, den du...
Nee, aber man kann schon dafür sorgen, dass der Hund damit besser klarkommt, indem man dahin guckt und auch dann trainiert, richtig, sich Hilfe holt.
Lösungen findet.
Genau.
Unbedingt. Genau. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass man es erstmal erkennt.
Ja.
Und deswegen machen wir ja solche Dinge, dass wir jetzt hier uns unterhalten über Sachen, die wir vermitteln wollen und einfach helfen wollen, zu sehen, was da gerade abgeht und wie wichtig es ist, dass man es erkennt.
Genau, und das Wichtigste ist erstmal das Erkennen. Ja? Und zwar da ohne erstmal, das ist ja immer völlig ohne Urteil, das ist wertfrei. Ich muss es erkennen, weil nur so kann ich es verändern.
Und es ist auch nichts Schlimmes dabei zu sagen, oh Mann, ich habe es jetzt 2 Jahre nicht gesehen, aber ich glaube, mein Hund hat Stress damit. Gratulation, wenn man sowas sich eingesteht und sagt, Mensch, ich habe es nicht gesehen. Und dann holt man sich Hilfe, natürlich. Und mit jedem Hund haben wir nochmal mehr gelernt und nochmal mehr gelernt.
Genau. Und ich sage auch immer, das ist übernimmt die Verantwortung und macht dann, weil ihr könnt es ab dem nächsten Tag ändern. Und da ändert sich dann auch was. Und ging mir ja genauso mit meinen Mädels. Ja?
Ist so.
Und die haben auch gezeigt, dass das gerade scheiße ist, wie es gerade läuft. Und zwar massiv, auch körperlich. Und das Wichtigste ist, nur darauf zu reagieren. Ja. Und nicht zu sagen, ah nee, mach so weiter. Sondern dann natürlich hinzugucken und zu gucken, eben, was gibt's für Lösungen, wer kann mir auch dabei helfen. Also es gibt ja auch genügend Hilfe da draußen.
Unbedingt.
Weil das muss man ja auch nicht alleine machen, kann man auch oft nicht. Aber es gibt genügend gute Leute da draußen, die euch helfen können und die euch da begleiten können. Und das ist was ganz Wichtiges. Denn dieser chronische Stress bei Hunden, das wird einer unserer Zukunftsprobleme übrigens, glaube ich, auch gesundheitstechnisch.
Ja.
Weil wenn ein Hund dann, wie du sagst, so sein Magengeschwür hat, mit 5, 6 Jahren ist halt die Frage, wer reflektiert? Das sage ich auch immer, dass es vielleicht von meinem Alltag kommt, weil es hilft nichts, dann den zu behandeln und weiter die Ursache nicht zu erkennen.
Ja, ich denke halt, solche Hundebehandlungen sind eigentlich so ein ganz großes Ganzes. Und es ist immer sehr schön, wenn mehrere Leute, mehrere Profis zusammen dann auch sich so ein bisschen überlegen, was für diesen Hund am besten ist. Wenn wir jetzt zum Beispiel Magengeschwür nehmen und das wird diagnostiziert, dann wird das Magengeschwür natürlich mit Medikamenten behandelt, das muss auch so sein. Und dann wird auch danach das Futter eventuell noch sehr magenfreundlich gestaltet. Aber sehr häufig war es dann schon.
Genau.
Und dann kommt aber der Punkt, wo man vielleicht sagen muss, Moment, mit wem kann ich denn jetzt mal meinen Alltag anschauen? Mag mal jemand vielleicht meinen Hund so ein bisschen beurteilen? Hat der Stress in einer bestimmten Situation? Reflektiere ich? Was mache ich denn mit dem Hund jeden Tag? Oder auch ganz simpel, braucht der Hund mal Urlaub?
Also von mir.
Von mir. Vielleicht von mir. Vielleicht auch mit mir.
Eher mit dir.
Ja, das wäre schön.
Und mit mir.
Um da einfach so ein bisschen den Hund mal wieder aus allem rauszuholen, weil wir brauchen es doch auch. Und wir schleppen noch den Hund auch durch den Alltag. Also halt durch seinen kleinen Alltag. Und deswegen muss man dann halt das Magengeschwür nicht nur als Magengeschwür sehen, sondern... Ich bin ja absoluter Schulmediziner, es muss ordentlich behandelt werden.
Absolut. Und du bist Tierärztin durch und durch.
Muss, ja, so ist das. Und dann muss aber natürlich das drumherum. Warum kam es denn? Kann ich es verhindern, dass es nochmal kommt?
Ja, und es ist dann natürlich ein bisschen Thema, um das Thema so ein bisschen zum Zukunftssport auch zu bringen. Der Zukunftssport ist ein sehr triebiger Sport. Und die Frage ist halt auch, was ich manchmal in den Trainings auch wirklich habe, sehe und auch natürlich sage, ob Zukunftssport gerade das Richtige ist in dieser Situation, wenn der Hund vielleicht schon ein erhöhtes Stresslevel hat.
Also das sehe ich tatsächlich auch sehr kritisch, weil wir haben natürlich in dem Zukunftssport und in diesem, wie du sagst, sehr triebigen Sport, sehr lauffreudigen Sport, die Hunde müssen
Power entwickeln. Eine hohe Motivation.
Ja, die müssen.
Ja.
Anders geht es ja gar nicht. Haben wir natürlich einen hohen Faktor an Stresshormonen, den wir da auch brauchen. Dann ist halt die Frage, ist es für diesen Hund jetzt gerade der richtige Zeitpunkt?
Genau.
Oder braucht er jetzt einfach tatsächlich Urlaub von seinem Sport? Braucht er eine Aufgabe, die erstmal genau das Gegenteil ist? Möchte er vielleicht mentrailen, um Schnüffelarbeit zu machen? Mhm. Oder möchte er vielleicht einfach gar nichts machen und nur Gassi gehen? Oder möchte er ein paar Tricks lernen, um ihn einfach wieder von den Hormonen auf ein normales Level zu fahren, bevor ich dann halt wieder sage, so, jetzt ist alles wieder gut und ich fange langsam wieder mit mehr Powertraining an. Und das halte ich für ganz wichtig, weil wir einfach diese blöden Kaskaden der Hormone haben. Die Stresshormone sind grundsätzlich überhaupt kein Problem. Sie sind auch nicht böse oder so. Sind ziemlich coole Hormone. Das ganz
natürlich ist, ja.
Adrenalin ist,
die machen ja viel.
Adrenalin ist ein super Hormon, ja. Wenn du das nicht hättest, wäre die Menschheit ausgestorben. Wir wären
nie im Leben. bevor sie angefangen hätte.
Wir wären nie im Leben von dem Säbelzahntiger rechtzeitig weggelaufen.
Oder also, hätten ihn getötet.
Oder hätten ihn getötet und hätten Kraft entwickelt oder Schnelligkeit entwickelt.
Genau.
Und genauso ist es mit dem Cortisol. Die meisten Vorgänge im Körper können ohne Cortisol gar nicht stattfinden. Also wir brauchen diese Hormone ganz dringend. Die Problematik ist, Adrenalin ist schnell da und schnell weg. Das Cortisol ist schnell da und leider nicht so schnell weg. Langsam weg. Und das ist halt das Problem, in das wir oft kommen, wenn sehr viel trainiert wird, wenn die Hunde zwischen den Trainings nicht einfach wirklich, wirklich runterfahren. Also nicht nur, der hat ganz jetzt drei Thema. Stunden geschlafen. Nein, der muss jetzt erstmal 16 Stunden schlafen. Auch zum Muskelaufbau. Der Muskelaufbau funktioniert erstens ganz, ganz schlecht bis gar nicht mit zu viel Cortisol im Körper. Mhm. Und er funktioniert nicht, wenn kein Ruhetag dazwischen ist. Wir bauen Muskeln in der Ruhe auf, nicht in der Arbeit.
Was würdest du jetzt sagen, wenn Leute jeden Tag trainieren oder ich sag mal 4 Tage die Woche?
Kommt ein bisschen darauf an, was sie trainieren. Mhm. Wenn sie jedes Mal das Gleiche trainieren, also die gleiche Ausdauer mit dem gleichen Power, mit der gleichen Strecke, mit den gleichen KMHs, würde ich sagen, nein, das würde ich nicht tun. Aber man kann so ein Training natürlich sehr unterschiedlich gestalten. Mhm. Und dann, glaube ich, kann man auch 4-mal in der Woche trainieren, wenn ich einen Pausetag dazwischen habe und wenn ich es unterschiedlich gestalte, dass ich sage, also einmal gehe ich joggen und mache da einfach nur ruhige Strecke, aber habe ja trotzdem ein Ausdauertraining. Dann kommt ein Pausentag und dann kommt wieder ein Training mit wirklich Ziehen und
Tempo. Aber ich meine mit 4-mal die Woche Ziehen.
4-mal die Woche ziehen, das muss man, da muss man den Hund schon genau angucken. Das finde ich ein ziemlich hohes Potenzial an Stressproblemen, auch dann eben körperlicherseits.
Das Thema ist ja immer, dass sich sowas aufbaut. Und nicht jetzt, ich mache das jetzt mal so 2 Wochen und dann habe ich schon ein Thema, sondern dass sich das ja über Monate und Jahre aufbaut. Der eine kann es halt vielleicht ein bisschen länger kompensieren durch die Motivation und der andere halt nicht. Das ist ja immer ein bisschen das Problem, warum es gerne weiter gemacht wird. Ach, mein Hund, das passt schon, der schafft es schon, der macht ja weiter, der wird mir schon zeigen, wenn er nicht mehr kann.
Total schön wäre es halt, wenn man erst gar nicht warten würde, ob Stressreaktionen kommen, also negative oder
total,
nicht.
Total, vor allem, was dann noch schwierig und ist, sie wieder
umzukehren. Viel schwieriger, sie abzubauen. Ja? Also auch den Auslöser für den Stress einfach wieder neutraler zu machen. Deswegen halte ich also wirklich jetzt quasi jeden zweiten Tag voll Action zu machen, für die meisten Hunde für sehr, sehr schwierig. Ich möchte nie für alle sagen, weil es gibt immer wirklich so dermaßen coole Hunde, die können hochfahren und die können runterfahren und die legen sich eine halbe Stunde später hin und pennen 10 Stunden durch, obwohl sie gerade Hochleistungssport gemacht haben.
Das heißt, du sagst, es ist auch eben sehr Typsache, ob sie das dann, weil viele danach eben so runterfahren können und dann erholen sie sich in der Zwischenzeit auch wieder und dann stresst sie das Training eigentlich auch meistens ja nicht so. Da gibt es ja sehr unterschiedliche
Hunde. Ganz genau. Und also da geht es jetzt noch einmal ganz kurz an die Hormone. Das Adrenalin, das brauche ich ja für diesen Power und das ist aber auch ganz schnell wieder weg. Das Cortisol ist auch dann wieder relativ schnell weg, wenn ich gar nicht so einen hohen Peak gekriegt habe, weil es wird nach der Adrenalin-Kaskade eigentlich erst aktiviert. Wenn ich es natürlich jetzt jeden zweiten Tag ziemlich hoch donnere, dann geht es nicht mehr ganz runter. Wenn ich es jetzt aber bei einem sehr coolen Hund jeden zweiten Tag einfach nur so ein Stüfchen hoch und dann wieder so ein halbes Stüfchen runter, dann baut sich das nicht so stark auf, dass du ein richtiges, dann letztendlich Stoffwechselproblem kriegst. Also ich glaube, es ist wirklich sehr stark typabhängig, aber man muss es unglaublich gut beobachten. Also ich bin sehr großer Freund von unterschiedlichen Training in sehr abwechselnder Reihenfolge, weil du kannst ja Muskulatur auf so viele verschiedenen mit so vielen verschiedenen Sachen aufbauen. Und was ja immer vergessen wird, ist ja auch, dass wir diese ganze Tiefenmuskulatur brauchen, die wir ja Überschnelligkeit überhaupt nicht aufbauen. Mhm. Oder relativ wenig überhaupt nicht. Natürlich nicht, aber relativ wenig aufbauen. Ja. Da brauchen wir ja langsame Bewegungen oder Haltebewegungen, Balancebewegungen. Und diese Tiefenmuskulatur ist so wichtig, dass der Hund gesund Zughundesport machen kann. Weil wenn du die Tiefenmuskulatur richtig gut stabil hast und die stabilisiert deine Gelenke und deine Wirbelsäule und die im Tempo schief auf unebenem Boden, wie auch immer, aufkommen, müssen die ja permanent, muss der Körper koordinieren. Ja. Je mehr von dieser Muskulatur du hast, umso weniger Gefahr hast du, dass er bei dieser Koordination versagt und irgendwas verletzt. Also sprich Sehnenverletzungen, Bänderverletzungen sind ja typische Verletzungen, wenn die Balance nicht gestimmt hat oder wenn die Muskulatur nicht schnell genug reagieren konnte auf eine Bodenveränderung. Und das sind auch Trainings, die ich genauso dringend brauche und die überhaupt kein Cortisol freisetzen.
Ja, und die ja schöne Abwechslung bringen. Meine Hunde mal wieder im Hintergrund. Was würdest du denn als Tipp mitgeben, wie kann ich einem Hund beibringen, zwischen Aktivität und Ruhe zu wechseln, damit das vielleicht bei dem einen oder anderen, also gibt es ja mal so ein bisschen so Pauschaltipps, was man mal versuchen kann, dass das besser funktioniert.
Also zum einen würde ich sagen, ganz früh anfangen, als Babyhund schon mit den Welpen tatsächlich eine Pause trainieren. Also ich glaube, das ist wahnsinnig wichtig, wenn man es mit den Welpen schon tut. Ruhekontrolle und Pause.
Ja.
Und wenn diese Dinge einfach schon mal sitzen und auch halbwegs abrufbar sind, habe ich schon mal gewonnen. Und dann das Zweite, was ich ganz wichtig finde, sind Rituale. Dass relativ viel zum Beispiel nach dem Sport immer gleich abläuft. Dass der Hund das Ritual kennt, weiß, wir machen jetzt nach dem Sport einen Cooldown. Jetzt weiß ich schon, dass es dann danach ins Auto geht, ich einen Mantel ankriege und ein kleines Kauteilchen. Kauen macht übrigens auch sehr beruhigt, sehr stark aktivierten Parasympathikus. Berührung beruhigt sehr stark. Aktiviert das Oxytocin, das uns runterfährt und uns ein Wohlbefinden macht. Mhm. Auch deshalb Fließmantel, nicht nur wegen der Durchblutung für die Muskulatur, sondern auch zum Berühren, zum Beruhigen. Und ich glaube, wenn man solche Rituale einführt und der Hund einfach dann nach einem halben Jahr, wenn es jeden dritten Tag genau gleich abläuft, einfach weiß, was kommt, dann haben wir eine große Chance, dass das Stresslevel, egal wie hoch er vorher war, sehr, sehr schnell runtergefahren werden kann.
Du sagst ja auch immer gerne, Suchspielchen kann man dann, wenn der Hund ja auch runtergefahren ist, oder zwischen den Tagen dann auch schön machen zum Runterfahren. Ja. Oder auch sowas wie Schleckmatten oder so. Also man kann ja da echt auch gut unterstützen.
Alles, was, also Leckmatten und Kaustangerl und so weiter, aktiviert die Kiefermuskulatur, aktiviert Geschmacksknospen, Kiefermuskulatur aktiviert jetzt wiederum den Parasympathikus, der uns einfach runterfährt. Und deswegen sind diese Sachen...
So, vielleicht sollten wir dann auch mal so eine Leckmatte...
Ich wollte gerade sagen, hast du so eine Leckmatte da?
Welche Geschmacksrichtung hat man denn gern?
Ja, nicht von
dir. Vegetarisch, oder?
Ja, genau. Aber tatsächlich ist es bei Menschen doch auch so.
Ich überlege gerade bei dir, so ein Glas Wein irgendwie einfrieren und dann.
als Eiswürfel.
Ja. Ach, herrlich.
Ja, besser als die übliche Leberwurst für den Hund. Ich würde den einnehmen. Aber letztendlich machen wir es genauso übrigens, wenn wir nervös sind, dann stecken wir uns einen Kaugummi im Mund und kauen ganz wild drauf rum. Das ist nichts anderes als eine Aktivierung meines Parasympathikus. Oder wir fangen an zu gähnen und bewegen auch damit die Kiefergelenke, obwohl wir ja nicht müde sind, wenn wir nervös sind, sondern das ist ja so eine Reaktion vom Körper. Und wir machen es genauso. Und das Gleiche kannst du mit dem Hund auch machen. Und natürlich kann man auch sehr schön als Entspannung Massage machen. Und ich muss immer sagen, ich kann nicht massieren. Also ich habe das nicht gelernt. Ich bin Chiropraktiker. Ich entferne ich Blockaden in der Wirbelsäule mit einer speziellen Technik. Aber so eine wirkliche Massage, das muss man nicht können. Es geht darum, dass man einfach ein Wohlbefinden auslöst durch Berührung, dass man eine Durchblutung aktiviert. Und ich muss wirklich sagen, also wenn ich nervös bin oder aufgeregt bin und es nimmt mich jemand in den Arm, wenn ich mich einlassen kann, tut es mir gut und ich fahre runter. Wenn ich mich nicht einlassen kann, ist mein Stresslevel zu hoch.
Es kommt auf die Person drauf an.
Auch das. Und ich will das nicht. Das stört mich dann. Und beim Hund ist es ein bisschen ähnlich. Ja. Ja, wenn der Hund sich dann darauf einlässt und sagt, oh ja, jetzt massiert sie mich, jetzt kann ich auch ein bisschen runterfahren und dann lege ich mich doch mal hin und komme zur Ruhe, dann war das Stresslevel in einem Bereich, wo man sagt, okay, so schön. Aber wenn der dann anfängt so, nee, das will ich jetzt eigentlich nicht und ich will los und kann sich auch auf Dauer dann nicht drauf einlassen, ist es schon so ein kleines Zeichen, dass der Hund vielleicht doch ein bisschen zu hoch im Hormon ist.
Ja. Ja, beziehungsweise da natürlich, also anfassen ist ja mittlerweile ein ganz großes Thema. Viele können es nicht mehr und üben es auch nicht mit ihren Hunden. Ich finde, das gehört auch so ein bisschen zu ritualisieren dazu.
Weißt du? Unbedingt.
Und zwar nicht nur zu Hause auf der Couch, wenn der Hund jetzt gerade Bock hat, weil nichts anderes Spannendes ist, sondern einfach auch mal draußen, also Berührung draußen zulassen. Der muss jetzt nicht der Monsterkuschler werden und in einen reinkriechen, aber die wenigsten können ja mittlerweile draußen, wenn einfach natürlich der Erregungslevel ein bisschen höher ist, ganz allgemein, können die ja kaum noch ihre Hunde anfassen, weil die es nicht wollen. Und das sage ich halt schon so, ist schon ein Thema.
Das ist ja schade, vor allem, weil ich finde auch gerade draußen, wenn was interessant und was Schönes ist, ich knie mich dann oft mit runter und schaue mit meinen Hunden zusammen und sage, bestaune das. Und währenddessen fasse ich sie an, einer links, einer rechts. Und wenn eine mal nicht will, dann wird sie auch so ein bisschen, jetzt bleibst mal kurz da und hältst mal kurz mit uns zusammen inne. Ja. Und ich finde, das ist sehr verbindend auch. Und das ist ja auch was. Wir reden von Ritualen, aber letztendlich ist ja auch Beziehung und Bindung etwas, was, wodurch ich ja ein Stresslevel viel schneller reduzieren kann, wenn ich einer Person vertraue, wenn ich weiß, in dem Moment, wo der das mit mir macht oder nicht macht, dann ist es auch richtig so. Ich kann mich schneller fallen lassen, wenn ich jemand vertraue oder eine gute Bindung zu dem habe. Hilft uns ja in allen Belangen.
Genau. Aber warum? Weil diese Person uns Sicherheit gibt und Sicherheit schenkt. Und da geht es nicht genau um Rituale, da geht es um Bindung, um Verbindung und ja, auch so eine, sag schon, mir fällt das Wort gerade nicht ein, da fühlt man sich halt einfach auch sicher in der Nähe.
Also ja, es ist eine Verbindlichkeit und es ist, ich finde auch, es ist so eine Intimität, die da entsteht.
Ja.
Es ist so der Moment, der nur uns zwei oder uns drei gehört. Und da fahren wir alle runter und da fühlen wir uns alle wohl. Und wenn wir uns wohlfühlen, wollen wir das ja gerne wieder haben. Und lassen uns beim nächsten Mal viel schneller überreden, uns anfassen zu lassen, weil es ja eigentlich doch ganz schön war.
Ja.
Ja. Und ich finde, sowas kann man sehr, sehr schön nutzen. Auch um Stress zu überprüfen.
Genau, und ich finde, sowas kann man halt auch schön üben, beim täglichen Spaziergang, weil jeder denkt ja immer, er muss hier Kilometer schrubben mit dem Hund und wie du vorhin schon so schön gesagt hast, mal kurz stehen bleiben, wenn der Hund guckt, mal sich runterknien, mal mitgucken, ja, was sehen wir denn da auf der Augenhöhe und da einfach auch mal, man muss nicht immer Kilometer schrubben, sondern mal wirklich eine Verbindung eingehen mit dem Hund und mit ihm zusammen spazieren gehen und nicht so, wir gehen jetzt hier die 5 Kilometer und jeder macht sein Ding wieder. Weil das ist keine Verbindlichkeit, die wir da natürlich eingehen und auch keine Verbindung.
Nein, und das ist ja dann auch sowas, wo der Hund sagt, ich mache meine Dinge alleine.
Ja.
Ich gehe alleine und übrigens auch bei längerem, flotteren Gehen, wenn ich jetzt meine 5 Kilometer in einem bestimmten Tempo zurücklege, habe ich ja schon die ganze Kaskade mit Adrenalin und Cortisol schon wieder ein bisschen angefangen zu aktivieren oder habe ich schon angefangen zu aktivieren. Und weil es kommen da ja auch noch die Außeneindrücke dazu. Das haben wir ja gar nicht. Also während ich mit meinem Hund 5 Kilometer gehe, was ich tun würde, weil ich bin ja nicht so sportlich wie ihr, aber wenn ich das machen würde, ich kriege ja die ganzen Gerüche gar nicht mit. Ich kriege ja die ganzen Geräusche nur zu einem kleinen Bruchteil mit. Der hat ja diese ganzen Informationen während dieses Joggings oder Laufs, hat er ja noch diese ganzen Informationen außenrum. Der riecht die Rehspur, der riecht die Hasenspur, dann sieht er, dass da gerade ein Mäuschen war. dann hört er da irgendein Geraschel, das ich gar nicht höre. Das heißt, er hat ja 10-mal so viel Input wie ich auf diesem kurzen Gassiweg.
Total. Und da gilt es eben auch, also ich gehe ja gerne auch radeln mit meinen und ich bleibe dann oft gerne mal stehen und dann stehen wir einfach mal bleiben einfach nur mal kurz und hören mal die Vögelchen, und weil man muss nicht immer alles runterrattern. Und da entsteht, glaube ich, schon auch ein neues Bewusstsein, das machen schon auch immer mehr. Und das sind eben auch so Momente, wo ich eben mal, wie du sagst, auch so ein bisschen abfragen kann, wie hoch ist denn das Stresslevel? Wie hoch kann denn mein Hund da jetzt bei mir bleiben? Das sind ja so ganz kleine Situationen schon. Und ich sage euch eins, wenn das schon nicht funktioniert, ja,
dann... Wie willst du den nach einem Rennen oder gar nach einem Wettkampf, wo ja außenrum, Wettkampf ist ja nochmal, ne, hast ja außenrum nochmal
viel mehr. Aber da reicht schon das Training oder ein Gruppentraining. Absolut.
Dann kannst du den da nicht mehr runterbringen, wenn es schon in einer normalen Situation nicht geht. Und da würde ich halt früh anfangen, einfach auch mit Ritualen. Also ganz früh anfangen und sehr klare Rituale, jeder angepasst an seinen
Hund. Für sich,
kann man sich da seine Sachen überlegen. Und wenn es einen Hund gibt, der wahnsinnig gerne angefasst wird, dann wird mein Ritual zum Calm Down halt dann eher sein, dass ich den Hund durchmassiere, dass ich den Hund was anziehe. Und wenn ich einen Hund habe, der das jetzt nicht so gern mag, dann schaue ich, dass ich dem eine Leckmatte da hinlege oder noch ein Schnüffelspielchen mache, dass der mit was anderem beschäftigt ist und vielleicht mit seinem Kopf dann auch mal zu was anderem kommt. Oder ich gehe mit dem noch über ein paar Hindernisse im langsamen Schritt drüber, dass man sowas noch zusammen macht. Wie auch immer das halt gestaltet ist, muss man halt das nehmen, was am einfachsten und wo der Hund am ansprechbarsten einfach ist.
Genau, wie du sagst, der eine macht gerne ein paar Tricks, der andere sucht ein bisschen lieber, der nächste lässt sich anfassen. Also hätte ich auch schon mal Kandidaten, die völlig unterschiedlich wären und da auch unterschiedliche Dinge brauchen. Und da geht es nicht darum, was ich brauche oder dass ich jetzt gerne touchy wäre, sondern da geht es darum, okay, der eine Hund braucht das, der andere Hund braucht das und darauf eingehen.
Genau. Und also du darfst natürlich, wenn du touchy bist, auch deinen Hund zu dir holen und den Hund mal abtatschen. Auch das muss er ertragen können.
Er muss es ertragen können. Aber
in den Situationen macht man das, wo damit der Hund sich am leichtesten
tut. Ich bin gerne touchy, ich werde gerne getouched. Und ich bin gerne touchy. Ich weiß nicht, ob das jetzt so eine wirklich hilfreiche Information war.
Aber ihr wisst es jetzt.
Aber es geht. Oh Gott, ich habe Angst bei den nächsten Events. Und wir alle touchy sind dann bei mir. Aber es geht ja darum, dann schon auch zu sehen, natürlich muss der Hund es machen, wenn ich jetzt sage, tun wir es. Aber ich gucke natürlich immer, was hilft demjenigen Hund und was tut ihm in dem Moment gut.
Ja, genau. So wie wir ja auch alle unterschiedlich sind.
Total.
Ja? Also mag auch viele Dinge nicht, die andere super gern mögen.
Wir haben hier jetzt schon echt, also sau viele Fragen, die ich mir davor auch so ein bisschen aufgeschrieben habe, beantwortet. Gibt es jetzt nochmal so Fehler, die Sportler gerade machen, wenn es um die Ruhephasen geht, außer dass sie nicht einhalten oder zu kurz sind?
Die Frage ist immer... Ruhephase, was tue ich in der Ruhephase? Also Ruhephase, nur 48 Stunden jetzt schlafen zwischen zwei Trainings.
Oder in die Box sperren.
Oder in die Box sperren. Oder also so wirklich gar nichts tun. Mhm. Das würde ich jetzt als Fehler empfinden, wobei das bei richtigen Sportlern selten passiert.
Mhm.
Was eher passiert ist, dass sie sagen, naja, ich habe ja gestern nicht viel gemacht, aber wir sind halt dann doch 8 Kilometer einfach gemütlich gewandert oder was ich ganz häufig höre, und dann haben wir am Wochenende mal Pause gemacht und waren auf dem Berg.
Mhm.
Das ist für den Besitzer vielleicht eine Pause, weil er das Bergpanorama genießt und unter der Woche im Büro sitzt und das braucht für seinen Brain und so weiter. Für den Hund ist es aber eigentlich nichts anderes als das ganze andere Training. Er hat lange und viel Bewegung, er hat Bergaufbewegung, die anstrengend ist, er läuft unter Umständen vielleicht auch noch frei. Das heißt, er macht einen doppelten Weg, weil er die ganze Zeit hin und her und hoch und runter.
Die Gerüche und alles wieder.
Die Gerüche, die Eindrücke, dann hockt man noch auf der Hütte oben irgendwie
anderthalb Stunden. Dann begegnet man noch 5 Hunden.
Also, das halte ich nicht für eine adäquate Ruhephase, sondern eine Ruhephase sollte sein, ich gehe mit meinem Hund einfach ein stinknormales Gassi. Beschäftige ihn vielleicht mit ein bisschen Nasenarbeit oder so und mache nicht nichts, aber mache einfach was wirklich ganz anderes, was nicht eben die Stresshormone hochpusht. Also ich kann jetzt natürlich sagen, an den freien Tagen kommt er mit ins Büro Aber wenn ich da einen Hund habe, der sich da wieder aufregt, weil alle 3 Minuten die Tür aufgeht und er halt immer aufpassen muss und hochrumpeln und wieder zurückrumpeln, habe ich Stresslevel auf das gleiche Niveau gehoben, als hätte ich, wäre ich mit dem Radl 10 Kilometer gefahren, dann bringt mir ein Ruhetag halt auch nichts, wenn ich dann das Cortison wieder oben habe. Also darauf, glaube ich, sollte man achten einfach.
Ich glaube, ja, dass viele das unterschätzen, was der Alltag und so weiter an Stress für die Hunde bedeutet. Also, wie du jetzt schon gesagt hast, eben dann die Wanderung ist dann halt nicht die Entspannung und das Büro ist dann halt nicht die Entspannung unbedingt, ja. Und da darf, glaube ich, jeder mal so ein bisschen für sich reflektieren im Alltag und mal gucken, ja, wo ist denn Stress oder geht der Peak ein bisschen hoch, was jetzt auch okay ist, um Gottes Willen, ja. Also immer aufpassen, das darf natürlich, also findet im Alltag auch statt, also dass der Stresslevel ein bisschen hochgeht. Aber wenn ich dann eben viel Sport dazu mache mit dem Hund und gerade viel Zughundesport, dann sollte man dann natürlich schon gucken.
Unbedingt. Also ich glaube auch, dass der Stress im Alltag total unterschätzt wird.
Ja, das glaube ich auch.
Weil wir können es ja auch ganz anders sortieren.
Ja.
Also gerade wenn wir den Hund eben den ganzen Tag mitnehmen, so wie ich übrigens auch, und dann sitzen die Hunde zwar viel im Auto, aber die pennen ja nicht die ganze Zeit.
Ja, ja.
Die gucken dann raus und draußen turnt ein Hund rum und dann kommt ein Pferd vorbei und dann es ist dauernd irgendwie eine Action und man muss wirklich die Hunde genau lesen und auch schaut euch das Schlafverhalten von euren Hunden an. Ich finde, das ist wirklich ein Zeichen dafür, ist mein Hund ausgepowert, ist mein Hund vom Kopf her ruhig, hat er Stress und kommt nicht runter. Weil, obwohl ich einen Laufhund habe und nicht viel unter der Woche spazieren gehe mit dem, komme ich nach Hause, die spielen 5 Minuten im Garten zusammen und dann geht der Laufhund rein auf die Couch, rollt sich ein und schläft, wo ich immer denke, das gibt's doch nicht, du liegst doch den ganzen Tag im Auto.
Nein, dann kommt
alles sie zur gut, Ruhe. Jetzt ist Ruhe.
Ja.
Und der Herdenschutzhund hockt halt draußen und muss aufpassen, das ist halt leider dann der, den muss ich dann zur Ruhe bringen.
Ja.
Den kann ich dann nicht noch 3 Stunden arbeiten lassen.
Ja.
Und deswegen glaube ich, ist es ganz wichtig, das Schlafverhalten anzugucken. Wie viel schläft mein Hund? Schläft mein Hund wirklich? Schläft er?
Ja.
Oder liegt er da nur und passt eigentlich auf?
So wie meine Weiber jetzt gerade hier.
Oh, ich
glaube, sie schlafen.
Ich würde sagen, sie schlafen. Und zwar, obwohl wir so interessante Dinge sprechen, schlafen die einfach. Ich finde, es ist unglaublich schön, wenn man so schlafende Hunde sieht und die so ganz wirklich in sämtlichen Positionen in irgendwie
Tiefschlaf
liegen.
Können sie auffressen, ja.
Und das ist so, so wahnsinnig wichtig. Und wir sprechen immer von, ja, der Hund muss 16 Stunden schlafen. Ja, schlafen. Er muss es wirklich. Und nicht, so ungefähr.
In der Box liegen.
Schon und nicht liegen und nicht gucken und nicht im Büro unter dem Tisch und jeden begrüßen. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, um die ganzen Hormone einfach wieder nach unten zu bringen. Wenn der Schlaf dann auch noch fehlt, dann wird's
kritisch.
Dann wird es wirklich kritisch, ja. Und dann haben wir als nächsten Punkt dann halt die wirklich körperlichen Beschwerden. Also wo wir jetzt nicht nur sagen, der Hund ist jetzt auf einmal ein bisschen grantig und lässt sich nicht mehr richtig runterfahren, sondern dann kommt auch nicht nur das Magengeschwür, sondern dann haben wir wirklich körperliche Beschwerden, Stoffwechselprobleme, Magen-Darm-Probleme, Muskelabbau können wir haben. Die Hunde hören auf zu fressen, du kriegst nichts mehr in die Hunde rein. Also wir können schon echt ernsthafte Probleme dann kriegen mit so einem Dauerstress.
Ja, und das Schwierige ist, da dann rauszukommen. Das heißt, das Beste ist, da gar nicht erst reinzurutschen, denn da rauszukommen bedeutet ganz viel selber dann eben runterschrauben, den Sport nicht mehr machen zu können. Und das, liebe Leute, wird viel schwieriger. Also achtet jetzt drauf, dass ihr gar nicht dorthin kommt.
Ja, also ich hoffe, wir können euch da so ein bisschen helfen durch solche Webinare, dass man den Blick einfach ein bisschen schärft und genau hinschaut, wann hat mein Hund wie viel Stress, fahre ich inzwischen drin genug runter, sehe ich irgendwelche Symptome schon, hat er irgendein Verhalten verändert oder so. Und je früher man es erkennt und je routiniert man es dann auch runterfährt, also es ist ja dann auch nicht ganz einfach oder sich eben helfen lässt, mit welchen Routinen ich es jetzt verbessern kann, dann haben wir halt auch längere Zeit einen gesunden Hund. Übrigens, das Immunsystem wird auch deutlich schlechter durch einen hohen Stresslevel. Und auch die Wahrscheinlichkeit, dass Entzündungen im Körper entstehen, sind viel, viel höher. Und diese Entzündungen sind viel, viel schwerer zu behandeln. Das heißt, wenn so ein Hund, der jetzt richtig unter Stress ist, wir haben oft Bizepssehnenprobleme bei Laufhunden, so ein Bizepssehnenproblem hat. Erstens müsst ihr ihn runterfahren und müsst ihn richtig ruhig halten. Das ist schon mal oft das erste Problem, weil diese Hunde natürlich dann
es nicht gewohnt sind.
Ja, es überhaupt nicht gewohnt verstehen. Sind und auch wollen und auch ein bisschen müssen eigentlich.
Ja.
Und zum Zweiten haben wir durch das hohe Cortisol einfach eine viel schlechtere Heilung, eine viel schlechtere Heilung des Sehnenansatzes und damit wirklich ganz oft massive Probleme mit der Heilung von Bänder- und Sehnenverletzungen.
Ja. Ja, die Frage ist auch immer, will ich so einen Leistungssportler zu Hause haben?
Also das, also ich möchte keinen, wie man vielleicht schon mitgekriegt hat. Ich finde ja Leistungssport total faszinierend und ich komme ja aus dem Reitsport und muss tatsächlich sagen, dass es schon toll ist, wenn du so ein Pferd siehst oder auch so einen Hund, so muskulös durchtrainiert, hoch im Adrenalin, temperamentvoll, will vorwärts. Wenn ich jetzt die Pferde behandle oder auch die Hunde behandle, dann finde ich es noch faszinierender, wenn genau dieses Pferd, das ich irgendwie am Sonntag auf der Rennbahn gesehen habe, am Dienstag von mir sich behandeln lässt und wirklich runtergefahren ist. Das sind aber nur vielleicht 30%. Die anderen 70 der Leistungssportler, die fahren nicht runter, sondern die sind in einer permanenten Anspannung. Und das ist leider so, dass wir die auch körperlich sehr häufig sehr früh aus dem Sport nehmen müssen, egal ob Hund oder Pferd. Und das finde ich dann wieder total schade. Also Leistungssport, niemals auf die...
Gesunder Leistungssport.
Niemals auf die Gesundheit und über den Leistungsmöglichkeiten
weil wie scheiße ist das für den Hund dann auch, weißt du?
Ja, total. Und auch ein Leistungssportler macht übrigens Urlaub. Und auch das sollten wir dem Hundekörper gönnen. Also es muss auch mal 2 Wochen möglich sein, nichts zu tun.
Ja.
Und der Hund muss das auch lernen, dass er dann da nichts tut.
Ja. Und nicht eskaliert.
Und nicht eskaliert, genau. Ja. Und sich keine Ersatzbefriedigungen sucht.
Ja.
Auch das.
Ach Mensch, ich hoffe, wir konnten wieder ein bisschen Einblicke in den Stress geben. Und den Stress, ja, er ist da. Wir müssen damit leben. Aber wir können auch gut damit leben. Wir können ihn gut nutzen. Und ja, ich hoffe, dass wir mit der Folge auch wieder einige erreichen, die ein bisschen reflektieren und gucken.
Ja, guckt euch eure Hunde an und dann macht der Zughundesport doch auch für beide lange. Viel, viel mehr Spaß.
Lange viel Spaß.
Lange viel Spaß und die Hunde bleiben einfach dann gesund und leistungsfähig.
Cool. Elisabeth, ich sag danke.
Total gern, hat Spaß gemacht.
Dass du da warst. Und ich freue mich, wenn wir wieder quatschen.
Ja, sehr gerne.